Transtastic, eine ambigalaktische Radiosendung mit Lila Sophia und Daniel Ciano.
Christmas. Oh nee, das lassen wir lieber, bevor ich euch alle verjage. Ja, wir haben die 6. Sendung, Hauptsache nicht Anke, und ich begrüße euch, dich Cornelia, hallo.
Hallo Daniel.
Weihnachten liegt hinter uns. Ich hoffe, ihr habt es alle gut überstanden. Weihnachten ist ja nun nicht für alle Menschen gleich angenehm. Für manche ist es schwierig, weil sie nicht wissen, zu wem sie gehen können. Für manche ist es schwierig, weil sie zu jemandem müssen, zu dem sie nicht wollen. Aber in jedem Fall ist Weihnachten immer sehr stark emotionsbehaftet. Ich hoffe, ich wünsche, ihr habt euch reich beschenken lassen. Ihr seid gut durch die Zeit gekommen und freut euch jetzt auf Silvester und das neue Jahr.
Ja, die 6. Sendung, wer hätte das gedacht? Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns und das wollen wir mit dieser Sendung auch Revue passieren lassen. Was haben wir denn alles vor in dieser Sendung, Daniel?
Cornelia und ich, wir haben wieder Interviews geführt, unter anderem mit einem Politiker und einem Biologen. Das klingt wie der Anfang eines Witzes. Ganz am Anfang haben wir aber eine Rede vom Tidor, vom Transgender Day of Remembrance. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig ausspricht. Ihr wisst, ich kann so schlecht Englisch. Jedenfalls von dem Tag, an dem wir unseren getöteten Transgeschwistern gedenken. Dort hat Ricarda Obrigkeit gesprochen. Eine, wie ich finde, emotionale und starke Rede. Die wollen wir euch nicht vorenthalten. Aber zuallererst gibt es Musik.
Ja, und zwar einen Nummer-1-Hit hat es in diesem Jahr gegeben von Sam Smith und Kim Petras. Der Titel heißt Unholy.
Ja, am 20. November war ja der Tidor. Den haben wir gemeinsam mit Queer Amnesty auf dem Heidi-Kabel-Platz veranstaltet. Es gab ein Day-In, sehr bewegend. Wir haben uns gemeinsam auf den Boden gelegt und der Toten gedacht, die TERFs möchten uns tot sehen, deshalb haben sie uns auch tot bekommen. Es gab wieder mehrere bewegende Reden, eine davon werdet ihr gleich hören. Es gab eine Videoinstallation von Susanne Steinfeld, die sich sehr viel Mühe gemacht hat, die Namen zusammenzutragen und in einem Video unterzubringen, mit Musik hinterlegt. Großartige Arbeit, danke an Susanne dafür. Das Ganze gestreamt auf eine große Leinwand. Es gab viele Kerzen, es gab Blumen und vor allem gab es euch. Ihr wart alle da. Danke, dass ihr da wart. Großartig.
Wir hören jetzt Ricarda mit ihrer Rede.
Hallo. Ja, es ist wieder soweit. Wir sind hier und das letzte Mal, als ich irgendwie eine Rede gehalten habe oder als ihr alle hier wart, wahrscheinlich war das, als ich im Trans-Inter-Dyke-March in Bremen war. Und der Trans-Inter-Dyke-March ist, wie der Name schon sagt, sehr translastig. Und es haben tatsächlich die TERFs gewagt, dort aufzutauchen. Und ich bin jetzt hier, weil ich unglaublich wütend bin. Also ich spreche hier erstmal für mich und auch für das Lesbennetzwerk und für den Dyke-March Germany und für den Checkpoint Queer in Lüneburg und für mich als Person. Und ich bin wütend und ich klage an dieser Stelle jede einzelne TERF in diesem fucking Land an. Ich klage die Taz an, die es irgendwie Monika Barz ein Forum bietet, irgendwie ihre Hetze und ihre Scheiße weiter zu verbreiten. Ich klage an all die Menschen, die einfach nicht verstehen, was das Problem ist. Sie verstehen nicht, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt und das hat irgendwie Alice Schwarzer irgendwann mal die falsche Abbiegung genommen hat irgendwie in diesem Land und nur noch Hetze und Hass verbreitet, ohne zu wissen, was das bedeutet. Was es bedeutet, haben wir gehört. Über 300 Tote. Und jetzt komme ich hierher und auf den Weg hierher kriege ich ja wohl wieder mit, es gab schon wieder einen Anschlag in den USA. 5 Tote und 18 Verletzte. Das ist nicht der erste Anschlag. Und jede Torf, ob hier in Amerika oder irgendwo in Europa, ist daran mitschuld. Das möchte ich mal ganz klar sagen. So. Und es gibt nicht nur Frauen, die Turfs sind. Nein, auch das Schulissimo bietet diesen männlichen Turfs immer wieder ein Forum, um so einen Scheiß zu verbreiten, wenn Menschen, die eigentlich die Transition hinter sich gebracht haben und Transmänner sind und jetzt sagen so, naja, die anderen sollen es aber nicht so leicht haben wie ich. Und die kriegen dann auch bitte auch noch ein Forum. Das geht meines Erachtens nach nicht. So, das war meine Wut. So, ich bin echt ein bisschen gereizt. Aber ich bin auch traurig. Und ich habe jetzt einfach so spontan mir überlegt, ich habe nur 5 Taschentücher. Und ich werde jetzt für jeden einzelnen Toten in Orlando sie anzünden und hoffen, dass da, wo sie jetzt sind, es ihnen besser geht. Und bitte um eine Schweigeminute für unsere Toten und für die Toten weltweit, die dem Hass zum Opfer gefallen sind. Danke.
Wir hörten Jenna Hendricks aus ihrer ersten EP Starken Trauma den Titel Canceln. Daniel, ich wollte mit dir über das vergangene Jahr reden, über die Höhepunkte und auch über die schlechten Dinge, die passiert sind. Ich glaube, ein Höhepunkt, der uns passiert ist mit unserer Sendung, ist die Hörmöwe gewesen.
Ja, tatsächlich, im November haben wir die Hörmöwe gewonnen und zwar mit einem Interview, das Cornelia und ich geführt haben in Braunschweig auf einer Intertrans-Tagung mit Julia Gerasch über ihre Arbeit im Verein und hat in diesem Interview sehr persönlich und emotional über ihre eigene Person gesprochen. Danke nochmal an Julia für dieses wirklich großartige Interview und danke an Tide Radio und überhaupt die offenen Radios für den tollen Preis für die Hörmöwe. Die ist inzwischen schon zu uns geflogen, eine Möwe. Da steht drauf, hör, 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 hör. Die finde ich großartig. Ich freue mich.
Ja, das war hart umkämpft. Es gab wahnsinnig viele ganz tolle Beiträge, auch die wir da gehört haben. 55 Einreichungen querbeet aus der norddeutschen Radiolandschaft. Aus den jeweiligen Kategorien wurden immer 5 ausgewählt, die dann der Jury vorgestellt worden sind. Und da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut, dass wir uns mit diesem wichtigen Beitrag durchsetzen konnten.
Und natürlich haben alle Leute, die da offenes Radio machen, die sich da irgendwie Lust haben hinzusetzen und Podcasts und Radios zu machen, Radiosendungen zu machen, Interviews zu führen, durch die Gegend zu laufen und Leute mit Leuten zu sprechen oder einfach mal zu labern, diesen Preis verdient. Da waren tolle Beiträge dabei. Alle haben sich ins Zeug gelegt. Ja, macht einfach weiter so.
Ja, auch wir machen weiter und zwar mit unserem ersten Interview. Das haben wir geführt mit Pascal Mennen. Pascal ist Wahlkreisabgeordneter im Landkreis Lüneburg. Er wurde bei der Landtagswahl in Niedersachsen im Jahr 2020 mit 29,95% der Erststimmen ganz knapp direkt in den Niedersächsischen Landtag gewählt. Mit ihm sprachen wir anlässlich der Mitgliederversammlung des Checkpoint Queer im November in Lüneburg.
Fragen, Fragen, Fragen.
Ja, mein Name ist Pascal Menn. Ich bin jetzt neu grüner Landtagsabgeordneter in Hannover, also für Niedersachsen, und habe vor kurzem in Lüneburg mit sehr, sehr knapper Mehrheit, 325 Stimmen, das Direktmandat geholt und darf jetzt mit diesem Direktmandat Politik machen.
Du bist ja schon ganz lange in der Community aktiv. Magst du ein bisschen was zu den Stationen sagen?
Ja, ich habe 2011, als ich nach Niedersachsen gekommen bin, mich dafür engagiert, dass in Schule, ich bin Lehrer, mehr für queere Jugendliche getan wird und habe auch mit meinem eigenen Coming-out in der Schule gehadert ist jetzt übertrieben, aber mich damit intensiv beschäftigt und dann auch mein Kollegium, nachdem ich mich geoutet habe und dann auch die SchülerInnen, nachdem ich mich bei denen geoutet habe. Und da habe ich gemerkt, dass es total wichtig ist, dass sich im Bereich Schule ganz viel tut und habe in Lüneburg das Schlauprojekt gegründet, das an Schulen geht und Aufklärungsarbeit macht. Das war dann 2012 und dann 2015 den Checkpoint Queer, das queere Zentrum in Lüneburg. Kurz davor habe ich noch für neue Mitglieder bei Schlau, also die neu teamen wollen in Schulklassen, eine pädagogische Grundqualifizierung in der Akademie Waldschlösschen gegründet. Das habe ich bis Anfang diesen Jahres auch noch durchgeführt, so eine pädagogische Grundqualifizierung, 2 Wochenenden. Und habe zwischendurch auch gemerkt, dass Lehrkräfte einen sehr großen Fortbildungsbedarf haben, was queere Themen angeht. Sämtlicher, aber insbesondere im Transbereich, und habe mit einem Kompetenzteam über die Akademie Waldschlösschen ein Fortbildungskonzept entwickelt und auch 5 Jahre lang durchgeführt, in 3 Modulen pro Jahr und so Basisqualifizierung sind wir durchs ganze Land gezogen und haben Lehrkräfte fortgebildet, und das habe ich auch bis dieses Jahr gemacht. Und dann habe ich noch Schule der Vielfalt Niedersachsen gegründet, ein Netzwerk, das Schulen befähigen soll, sich in queeren Themen zu engagieren, sei es eine Queer-AG zu gründen oder eine Coming-out-Beratung für SchülerInnen anzubieten oder zumindest weiter zu empfehlen, auch im gesamten schulorganisatorischen Bereich was zu tun, die Lehrkräfte zu qualifizieren. Und das Projekt läuft inzwischen auch gut an. Die erste Schule ist ausgezeichnet. Das durfte ich gerade noch so miterleben. Und jetzt bin ich gewählt und habe all diese Ehrenämter und Nebenjobs, die es inzwischen waren, aufgegeben und möchte jetzt als Schulpolitiker Schulpolitik machen. Aber da sind mir natürlich queere Themen in der Schule besonders wichtig. Und wir wollen zum Beispiel als eines der ersten Themen, das haben wir als sogenanntes 100-Tage-Projekt gekennzeichnet bei uns intern, einen Erlass zum Thema Trans und Schule rausbringen, weil es in Niedersachsen bisher 0 Empfehlungen oder Vorschriften für Schulen seitens des Ministeriums gibt. Und das wollen wir mit dem Erlass ändern.
Ein großes Problem für die Eltern an Schulen ist, dass die Kinder ihren selbstgewählten Namen in die entsprechenden Datenbank eintragen können. Habt ihr das auf dem Zettel? Wird das ein Thema sein, mit dem ihr euch auseinandersetzt?
Das ist genau in diesem ersten Erlass zu regeln. Also das haben wir für diesen ersten Erlass mit auf dem Zettel. Bremen hat da gerade ein ganz gutes Beispiel gebracht. Da gibt es nämlich genau einen solchen Erlass, der regelt, dass SchülerInnen mit dem neu gewählten Namen so einen Umlaufbeschluss auslösen können, und dann tragen sie das sozusagen einmal vor, schriftlich, und dann wird das von A bis Z in der gesamten Schule geändert, inklusive Schulakte, iSurf-Name, also das interne Verwaltungs- und Mailprogramm und so weiter, und alle Lehrkräfte werden informiert, sofern der die SchülerIn das möchte, und das halte ich zum Beispiel für eine sehr gute Idee.
Ja, das wäre großartig, wenn das kommt. Und das ist eine große Belastung für die Eltern und die Kinder, wenn die sich ständig rumstreiten müssen auf das Wohlwollen der einzelnen Schülerinnen und vor allen Dingen der einzelnen Schulen und der einzelnen Lehrkräfte angewiesen sind. Da würdet ihr, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Schritt tun. Wir versuchen das in Hamburg auch, aber bisher im mäßigen Erfolg, obwohl wir ja auch an der Regierung beteiligt sind. Grundsätzlich fehlt es ja immer an Mitteln, was queere Projekte angeht. Habt ihr da was auf dem Zettel? Wird es da einen Schub geben?
Also unter der letzten rot-grünen Regierung in Niedersachsen sind die Mittel ganz exorbitant erhöht worden. Das war allerdings so ein Einmalschub. Da hat zum Beispiel auch in Lüneburg der Checkpoint Queer Fund profitiert, weil dadurch die Gründungsfinanzierung gesichert werden konnte. Die Mittel gibt es in der Höhe nicht mehr. Das war auch nicht vorgesehen. Also es war keine dauerhafte Erhöhung. Was wir aber jetzt schon in den Koalitionsverhandlungen beschlossen haben, ist eine ich glaube, im Koalitionsvertrag heißt es auskömmliche Finanzierung, aber es das Queere Netzwerk Niedersachsen regelt in Niedersachsen die Verteilung von Mitteln auf queere Projekte und da wird es eine Erhöhung geben zum jetzigen Haushalt, also zum jetzigen Ansatz.
Ja, es könnte sein, dass das eine Menge Menschen interessiert, was du gerade gesagt hast dir. Du hast den Checkpoint Queer angesprochen, du hast da eine ganz wesentliche Rolle. Ihr habt hier in Lüneburg ein Leuchtturmprojekt, was weit über Lüneburg hinaus strahlt, was für viele Menschen im Landkreis und darüber hinaus eine ganz, ganz wichtige Anlaufstation und Hilfe ist. Magst du was zum Checkpoint sagen und zu deiner Arbeit, die du hier geleistet hast?
Ja, wir haben damals, ich glaube, es war 2015, ich bin mir gerade selbst nicht mehr ganz sicher, festgestellt, dass es total viele tolle queere Initiativen in Lüneburg gibt und alle eigentlich nicht so richtig ein Zuhause haben. Also es gab im Rahmen der Infoline, Projekt der AIDS-Hilfe Niedersachsen in Kooperation mit der AIDS-Hilfe Hamburg, einen Raum, in dem man sich treffen konnte, aber insbesondere die Jugendgruppe zum Beispiel fand es total, wie sagt man, also wenig interessant. Und die haben sich dann in Kneipen getroffen, was für eine Jugendgruppe auch sehr ungünstig ist. Ne? Also, da schlägt jetzt das Pädagogenherz, wenn irgendwie 13-Jährige zum ersten Mal in eine Jugendgruppe gehen und die sollen in eine Kneipe, wo dann Leute irgendwie auch Alkohol konsumieren oder so, ist das vielleicht eher ein Hindernis für eine Jugendgruppe. Und deswegen haben wir damals gesagt, auch um eine Beratung, eine ordentliche in Lüneburg gewährleisten zu können, wollen wir eigene Räumlichkeiten. Und das war der Ausgangspunkt dafür, dass wir gesagt haben, wir wollen ein queeres Zentrum eröffnen. Und damals gab es, wie gesagt, diese Landesmittel, diese Förderung. Und dann haben wir ein Konzept geschrieben und zugegriffen und dann wuchs es ganz schnell und es gab irgendwie ganz, ganz viele tolle neue Gruppen. Also ich finde, daran sieht man sehr gut, wenn man vor Ort ein Angebot schafft, also einen Rahmen schafft, dann kommen auch die ehrenamtlichen Angebote. Also das war in Lüneburg ganz toll zu beobachten und es gab plötzlich ganz viele Leute mehr vor Ort, die sich engagiert haben und noch ein neues Thema reingebracht haben, selbst was angeboten haben oder sich ja, für eine Gruppe stark gemacht haben und ein Angebot für sie geschaffen haben. Und dafür hat der Checkpoint Queer eben die Räumlichkeiten geboten. Und da habe ich mich lange im Vorstand engagiert, lange zwei Wahlperioden, glaube ich. Und dann haben andere das Ruder übernommen und ich finde, das Ergebnis lässt sich auch heute noch sehen. Ich würde mir persönlich wünschen, dass es auch noch ein bisschen noch weiter in die Fläche geht. Also du hast eben gesagt, es hat die Strahlkraft, aber ich erlebe immer wieder Leute, junge Menschen aus Amelinghausen, die mich zum Beispiel über Schule der Vielfalt erreicht haben und die gesagt haben, wir wussten nicht, dass es das Angebot gibt und Transouting und dann gab es Riesenchaos in der Schule und irgendwie gab es keine richtige Beratung und erst als alles zusammenbrach über der Person, hat jemand gesagt, da gibt es doch den Checkpoint und ich würde mir wünschen, dass es noch mehr auch in der Breite bekannt wird, dass JugendgruppenleiterInnen, Lehrkräfte im ganzen Landkreis Lüneburg wissen, wo sie auch hin verweisen können und dass der Checkpoint vielleicht sogar schafft, das ist aber ein hehres Ziel, glaube ich, Angebote in der Fläche, also Beratungsangebote auch außerhalb der Räumlichkeiten des Checkpoints zu machen, weil das, glaube ich, für junge Menschen dann nochmal deutlich niedrigschwelliger wäre.
Wir sind ja auf der Mitgliederversammlung des Checkpoint Queer und da hat es jetzt eine Entwicklung gegeben, ein neues Team hat jetzt ein Jahr die Arbeit gemacht. Wie beurteilst du die Entwicklung in der letzten Zeit hier im Checkpoint und welche Perspektiven siehst du?
Wir haben heute vorgestellt bekommen, was hier so das letzte Jahr passiert ist und auch einen Ausblick, was so in nächster Zeit passiert. Ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck von der Arbeit jetzt, die hier geleistet wird. Ich persönlich habe gerade nicht so viel Zeit, an den Angeboten teilzunehmen. Deswegen weiß ich nicht irgendwie, wie gut sie besucht sind zum Beispiel. Aber das Angebot ist sehr, sehr vielfältig. Und was ich bisher gehört habe, ist auf jeden Fall auch sehr positiv, was die Resonanz angeht. Und von daher würde ich die Arbeit sehr positiv beurteilen. Ich persönlich würde mir noch ein politisches Angebot wünschen, also irgendwie so ein, ja, Queer-Politik, so ein Diskussionsabend oder irgendwas in diese Richtung. Aber das ist mein ganz persönliches Interesse und ich weiß, dass es nicht immer ganz so viele Menschen interessiert.
Ja, ich denke, die Menschen, die es angeht, haben es gehört. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ganz lieben Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Das waren Lia Shahin, Inspector und Jay Holler mit der im Jahr 2022 erschienenen Single Feuerrote Haare. Aber wir waren bei unserem Thema, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen in diesem Jahr, Daniel?
Also, was ich so richtig scheiße fand dieses Jahr, waren die Leute, die der Meinung waren, uns unser Geschlecht absprechen zu dürfen. Die ja. der Meinung waren, Leute abmahnen zu dürfen, Leute nerven zu dürfen mit ihrem Mist, nur weil sie der Ansicht sind, das Selbstbestimmungsgesetz würde ihnen irgendetwas nehmen. Dabei soll es nur dafür sorgen, Leuten, die es dringend brauchen, die jahrelang, jahrzehntelang darauf gewartet haben, endlich zu ihrem Recht zu kommen. Danke für gar nichts.
Alle sind genervt.
Also was mir in diesem Kontext, in diesem Jahr besonders nahe gegangen ist, ist der Angriff auf unseren Blog, den wir organisiert haben, auf dem Deichmarsch.
Oh ja.
Das heißt, es findet ja nicht nur eine Diskussion im Netz statt, auf den sozialen Medien, vor allen Dingen ganz besonders gemein und fies auf Twitter, sondern das spiegelt sich auch wieder in dem, was wir konkret erleben und das war für mich der Tiefpunkt dieses Jahres, weil für alle Beteiligten die Gewalt so spürbar und unmittelbar erlebbar wurde. Und ich habe gemerkt, dass das bei vielen Beteiligten nachgehallt hat.
Ja, mich hat das tagelang sehr beschäftigt und es beschäftigt mich bis heute, aber mir ging es direkt nach dem Deichmarsch tatsächlich ziemlich dreckig, das kann ich nicht anders sagen. Ich habe da schwer dran zu knabbern gehabt und ich weiß von vielen anderen auch, dass es ihnen sehr nahe gegangen ist, dass wir da so direkt angegriffen wurden von dieser Gruppe.
Ja, wir haben im letzten Netzwerk im November eine Aufarbeitung gehabt und haben ausführlich darüber diskutiert. Auch die Frage, ob wir als Gruppe sie provoziert hätten?
Haben wir? Also ich wüsste nicht wie. Was haben wir getan? Wir sind da gewesen, wir leben. Wir nehmen teil an einer Veranstaltung, zu der wir eingeladen und gewünscht sind von den VeranstalterInnen. Was erwarten die von uns? Die erwarten von uns, dass wir aufgrund unseres Geschlechts nicht existieren. Und das bekommen die nicht. Wir haben das symbolisiert, indem wir auch dort, genau wie jetzt am Tidor, einen Die-In gemacht haben. Wir haben uns auch dort hingelegt und gezeigt, wie sie uns am liebsten hätten. Wir haben niemanden provoziert. Keine von uns hat irgendjemanden provoziert. Und ich sag hier nochmal deutlich und laut, Transfrauen sind Frauen und haben jedes Recht, auf einem Deichmarsch zu sein. Und Transfrauen, die Frauen lieben, sind Lesben. Ganz einfach. Völlig unabhängig von dem, was irgendeine Hebamme oder irgendein Arzt bei der Geburt eines Menschen mal gesagt hat. Unser Geschlecht steht nicht auf irgendwelchen Papieren, sondern wir wissen, wer wir sind. Immer.
Ich glaube, was ich von der Diskussion im letzten Netzwerk mitnehme, ist die klare Botschaft, dass wir im nächsten Jahr wieder mit dabei sind und dass wir erwünscht sind. Das war, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, und dafür auch nochmal ein großes Dank an euch, an die Frauen vom Lesbennetzwerk, dass ihr uns so liebevoll und klar willkommen heißt.
Nun geht es weiter mit unserer Sendung. Und zwar mit einem Interview, das ich mit Dr. Emanuel Wühler geführt habe. Dieses Interview fand statt anlässlich der Veranstaltung Sex versus Gender, wie viele biologische Geschlechter gibt es, die wir zusammen mit Professor Dr. Heinz-Jürgen Voss und Axel Bach auf der Wissenswerte am 18.10. in Bremen geführt haben. Dr. Wühler ist Molekularbiologe beim Max-Delbruck-Zentrum in Berlin und mit ihm habe ich über Geschlechterbiologie im Kontext von Trans gesprochen und ich konnte nicht widerstehen, ihn am Ende zu fragen, was ist eine Frau?
Fragen, Fragen, Fragen.
Mein Name ist Emanuel Wühler. Ich bin Wissenschaftler, Molekularbiologe am Max-Delbruck-Center in Berlin. Wir machen biomedizinische Grundlagenforschung in der Molekularbiologie. Das bedeutet, wir gucken uns an, was geschieht in Zellen, welche molekularen Prozesse, was ist mit Genen, wie werden die aktiviert und wie führt das dann auch zu irgendeiner Erscheinungsform, zu irgendeinem molekularen Prozess.
Ich habe gehört, du bist in der aktuellen Diskussion zum Thema Geschlecht befragt worden. Was war das für ein Anlass?
Das war die Wissenswerte in Bremen. Das ist eine Konferenz für Wissenschaftskommunikation. Das sind vor allem Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten, die da teilnehmen, auch einige Leute aus der Wissenschaft, wie ich selber. Da geht es vor allem auch darum, zu reflektieren, darüber zu diskutieren, wie kommunizieren wir Wissenschaft.
Die Frage dieser Veranstaltung war, wie viele biologische Geschlechter gibt es?
Ich habe die Frage quasi so beantwortet, dass ich einerseits mal erwähnt habe, eben, dass es jetzt wirklich so aus der Perspektive der Biologie gesagt habe, eben, da gibt es verschiedene, in den verschiedenen Disziplinen der Biologie auch verschiedene Konzepte. Was ja oft in der Öffentlichkeit vorkommt, dass man sagt, ja, es gibt ganz klar zwei Geschlechter und man beruft sich dann auf die Keimzellen, also Samen- oder Eizellen und die Menschen haben entweder das eine oder das andere, in manchen Fällen auch weder noch oder es funktioniert nicht oder was auch immer. Und deswegen gibt es zwei Geschlechter. Dem habe ich auch etwas in der Biologie selber gegenübergestellt, nämlich hier diesen molekularbiologischen Ansatz, wo man sagt, ja, wir haben einen Genotyp, also zum Beispiel eine unterschiedliche Zusammensetzung von Chromosomen, XY oder XX oder XXY oder was auch immer, das dann zu einem gewissen Phänotyp führt. Und das betrifft natürlich nicht nur die Geschlechtschromosomen. Ich habe als Beispiel ein Enzym genommen. Das ist wichtig für die Entstehung von Dihydrotestosteron. Das ist so ein Androgen, also hilft bei der Ausprägung männlicher Geschlechtsteile. Und bin eben darauf eingegangen, dass es da ganz viele verschiedene Varianten von diesem Enzym gibt. Und dann auch natürlich unterschiedliche Ausprägungen von zum Beispiel, wie die Geschlechtsteile genau aussehen, aber das hat auch einen Einfluss auf die Geschlechteridentität. Und dann das Zweite, worauf ich eingegangen bin, und das ist mir auch ein wichtiges Thema, ist, was macht man jetzt mit diesen Erkenntnissen, die aus der Biologie da rauskommen in der Gesellschaft? Und ich habe angemahnt, dass man eben zum Beispiel in den aktuellen Diskussionen um das Selbstbestimmungsgesetz sich da sehr zurückhalten soll, beziehungsweise aufpassen muss, wenn man irgendwie daherkommt und sagt, ja, in der Biologie gibt es zwei Geschlechter und deswegen muss man dieses Selbstbestimmungsgesetz ablehnen. Da finde ich, da muss man sehr vorsichtig sein, auch diesen Moment feststellen, wo irgendwie biologistisch argumentiert wird, um eine gesellschaftliche Frage zu verhandeln.
Wenn wir Geschlecht in einem evolutionsbiologischen Kontext verstehen wollten, dann sind ja Geschlechtschromosomen eigentlich eine sehr moderne Entwicklung der biologischen Evolution. Das ist ja nicht der Anfang von Geschlecht. Wer hat Geschlecht erfunden?
Also wenn wir jetzt rein auf die Evolution der letzten Milliarden Jahre zurückgucken, eben es gibt also die Feststellung, dass das vor ungefähr einer Milliarde Jahre war, so als sich die ersten ganz primitiven Lebewesen auf der Erde so begonnen haben, so ein bisschen komplexer zu werden. Und was zur Komplexität beigetragen hat, ist eben diese sogenannte sexuelle Vermehrung, also dass das Erbgut von zwei Individuen sich vermischt und dann ein neues Individuum da mal rauskommt. Und man kann in der Biologie grundsätzlich sagen, dass Komplexität und je mehr Varianten entstehen können, desto besser. Also wo wir das ja sehen, das ist eigentlich auch mein Hauptforschungsthema zurzeit ist mit diesem Coronavirus, das macht ja auch ganz viele Varianten und dann setzen sich diejenigen durch, die am besten sich ausbreiten können oder mit der existierenden Immunität umgehen können. Also grundsätzlich Komplexität, Variabilität, Diversität ist in der Biologie etwas sehr Gutes und Günstiges und so Geschlecht hat quasi dazu beigetragen, in diesen Milliarden von Jahren von Evolution quasi die Komplexität und die Diversität zu erhöhen.
Das Coronavirus vermehrt sich ja nicht geschlechtlich, sondern der evolutionäre Faktor des Coronavirus ist ja die reine Fähigkeit der Mutation. Die geschlechtliche Vermehrung hat ja erst den Faktor genetische Varianz in die Evolution gebracht und damit den entscheidenden Impuls gegeben für die kambrische Explosion. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das kann man so sagen. Eben weil was ja geschieht, wenn sich das Coronavirus, wenn sich das vermehrt, das kann sich nur quasi selber, mit sich selber Mutationen machen. Und wenn sich jetzt zwei Individuen zusammenkommen und dann ein neues Individuum daraus rauskommt, gibt es eine zufällige Zusammensetzung der Eigenschaften, also der genetischen Eigenschaften der beiden Eltern quasi. Und dadurch gibt es noch ganz neue Möglichkeiten von Diversität. Und das ist natürlich, das ist ja das, die Denkweise der Evolution, dass man sagt, ja gut, man braucht ganz viel Diversität, damit sich dann am Schluss irgendwie sowas durchsetzen kann, was irgendwie am besten zu den aktuellen Gegebenheiten passt. Eben, das ist dieses Survival of the Fittest. Muss man auch immer wieder sagen, fit bedeutet nicht irgendwie stark oder schnell oder was auch immer, sondern fit bedeutet angepasst.
Ja, diese Idee dieser Superart, sozusagen, wenn man das aus der Sicht des Einzelers sieht, die weiße, blonde, blauäugige, großgewachsene Bakterie, die die Weltherrschaft erringen kann, weil sie so tolle genetische Vorteile hat, die ist ja eigentlich im Sinne der geschlechtlichen Vermehrung undenkbar, weil solange sie sich geschlechtlich vermehrt, ist sie immer dem Gesetz der Varianz unterworfen. Das heißt, selbst wenn es diese Art geben sollte, sie wäre sozusagen aufgrund der geschlechtlichen Vermehrung verdammt dazu, sich zu verändern.
Genau, also Leben verändert sich permanent. Und eben, ich finde, das Coronavirus ist trotzdem ein gutes Beispiel dafür, weil das verändert sich ja permanent. Wir kriegen jetzt immer neue Varianten und so, und da gibt es immer wieder was Neues. Und das ist halt auch bei Menschen so. Das geht einfach viel, viel länger. Oder wir haben ungefähr die gleichen Gene, die Menschen vor 5000 Jahren auch schon hatten. Also auch die gleichen Genvarianten. Aber wenn wir so über einen Zeitraum von irgendwie 10.000 von Jahren gucken, dann verändert sich auch die genetische Ausstattung des Menschen. Und eben, wie gesagt, ich habe es ja vorher erwähnt, oder man darf jetzt nicht den Schluss daraus ziehen und sagen, na gut, wir leben wie die Steinzeitmenschen. Weil was die Menschen ja auszeichnet, ist ja quasi die Kultur und dieses soziale Gefüge und alle diese Möglichkeiten. Und da ist natürlich noch ein ganz anderes Niveau von Komplexität drin. Oder was ja die Menschen unterscheidet, ist nicht unbedingt irgendwelche genetische Variabilität, sondern in welchem Land auf der Erde leben sie, welche Bildung haben sie genossen, welchen kulturellen Hintergrund bringen sie mit, welche Form von Kreativität, von Kunst lebt in ihnen. Also das kommt, wie darf man nie vergessen, wenn wir irgendwie so von der Biologie schwärmen, dass bei Menschen noch ganz, ganz viel darüber hinzukommt, die uns Menschen und uns unsere Individualität ausmachen.
Worauf ich hinaus wollte, ist, dass wenn wir nur auf die Genetik gucken, dann hat die Vielzelligkeit ja in der die kommt aus der geschlechtlichen Vermehrung heraus und die Vielzelligkeit hat ja die musste genetisch kodiert werden, aber letztendlich der Punkt des Geschlechtlichen, der fängt ja viel früher an. Das heißt, gibt es zwei unterschiedliche Regelkreisläufe auf zellulärer Ebene, was das Geschlecht angeht, kann man das sagen? Oder ist das zu einfach?
Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Man kann natürlich damit argumentieren, es gibt ja bei Hefe sind ja Pilze, aber Einzeller. Und auch da gibt es zwei, man kann das Geschlechter nennen, die nennt man da A und Alpha. Also das heißt, auch auf dieser einzelligen Ebene gibt es diese Variabilität. Aber sobald man auf die Ebene von Vielzellern geht, ist es ja so, dass wir eine ganz große Vielfalt von Zellarten in unserem Körper drin haben. Wo es gibt irgendwie Neuronen, also im Hirn was, es gibt Hautzellen, Zellen, die irgendwie das Immunsystem, die Antikörper herstellen, es gibt Zellen, die irgendwie Nahrung verdauen und so weiter. Und natürlich spielt da diese genetische Ausstattung, ob es jetzt die Geschlechtschromosomen sind oder was anderes, spielt da schon eine Rolle, aber da ist, also Geschlecht ist dann nur ein Element, das dazu beiträgt, irgendwie diese Vielfalt zu etablieren.
2 Milliarden Jahre lang teilen sich Eukaryoten durch Zellteilung. Haploider Chromosomen.
Ja, ja.
Vor 2 Milliarden Jahren
gab es die Verdoppelung.
Gab es die Verdoppelung. So, und die waren Isogameten. Die waren identisch. Sie haben zwei interessante Sachen erfunden. Das eine ist ausprobieren, passt die andere Hälfte, das ist Sex. Deshalb sind wir alle homosexuell. Und das zweite, ja, das ist einfach, das bleibt einfach. Das ist eine evolutionäre Setzung. Und das zweite ist die Unterscheidung zwischen männlich, weiblich oder hast du nicht gesehen, was für Geschlechter auch immer. Wir können das mit der Binarität machen, weil Binarität macht ja Sinn, weil es zwei Zellen sind. So, und aus dieser Entwicklung hat sich eine Di- oder Polymorphie entwickelt, wie auch immer. Na? So, jetzt hast du die Situation, eine Samenzelle und eine Eizelle kommen zusammen und der Prozess, dieser evolutionäre Prozess wird nicht vergessen, na, sondern der bleibt. So, und in dem Moment, wo die sich teilen, bekommen immer 300 Milliarden Zellen, teilen sich jeden Tag bei uns und jedes Mal, wenn die sich teilen, bekommen die eine Geschlechtsinformation. Und wenn du es aus meinem Verständnis siehst, gibt es drei Informationen, nämlich kein Geschlecht, männlich, weiblich. So. Na, deshalb sind wir eigentlich diverse Lebewesen. Wir bestehen aus Zellen, die gar kein Geschlecht haben, wir bestehen aus Zellen, die männlich kodiert und weiblich kodiert sind. So, und wenn nun in meinem Fall beide Hälften eine weibliche Kodierung hätten, und da es ja um Biologie geht, ist es nie einheitlich, aber die überwiegende Anzahl meines Körpers eine weibliche Kodierung hätten, dann würde mein Körper immer sozusagen die Information senden, Cornelia, du bist ein Mädchen. Und dadurch, dass Geschlechtschromosomen sind erst mit komplexeren Körpern entstanden, na, und das ist ja auch ein kompliziertes Thema, diese Geschlechtschromosomen, erst als die geschlechtlichen Körper komplexer kodiert werden, brauchten sie eine genetische Information für diese Kodierung. So, und jetzt gibt es zwei unterschiedliche Kodierungen, nämlich die, die hier vor 2 Milliarden Jahren entstanden ist, um Geschlecht zu kodieren, und die, die danach entstanden ist, um komplexere Körper zu kodieren.
Das Ding ist natürlich, dass alles, was Geschlechtsausprägung angeht, ist nicht nur auf den Geschlechtschromosomen. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass natürlich sind maßgebliche Dinge auf den Geschlechtschromosomen und insbesondere auf dem Y-Chromosom, das sind ja so ein paar wirklich Determinanten drauf, was jetzt, also Gene, die Determinanten sind, sind da drauf. Aber das ist halt nur ein Teil und das ist eben das, was ich vorher meinte, eben so mit diesem Genotyp, Phänotyp, dass wir halt so eine reiche genetische Ausstattung haben und natürlich eben das Y-Chromosom ganz wichtig ist, aber dass wir noch viel Variabilität anderswo im Genom, im Erbgut drin haben, was einen Einfluss darauf hat, auf die physische Ausprägung, Geschlechtsteile, was auch immer, aber auch auf die Geschlechtsidentität.
Man kann es anders erklären, man kann es anders erklären. Also diese Multifaktoralität des Geschlechts, Okay.
Die finde ich wichtig, wenn wir, das finde ich ein wichtiger Punkt, dass wir uns auch nicht immer so auf diese Geschlechterchromosomen konzentrieren, sondern eben quasi die gesamte genetische Ausstattung angucken.
Ja, ich muss den Menschen, die zu mir kommen, eine Erklärung bieten, oder warum sie so sind, wie sie sind und ob die Biologie gegen Trans ist. Na, das ist die spannende Frage. Gibt es eine einleuchtende Erklärung außer dem multifaktorellen Modell? Das ist die spannende Frage. Aber wir müssen das hier heute nicht klären.
Nee, das finde ich ein guter Punkt, oder? Warum, ich wollte ja vorher diesen Scherz machen und mich als Betroffener outen, dass ich Cis-Mann bin und dass das okay ist, so. Und das finde ich, das war eigentlich ein Scherz, aber was eigentlich ja dahinter steckt, ist, dass also wir haben ja dass die gesellschaftliche Prägung uns eigentlich sagt, was anders ist und was normal ist. Und man sagt ja quasi so, diese Cis-Sexualität ist so das Normale und Trans ist irgendwie anders. Aber man kann nämlich, LaRosa von Braunheim hat das gesagt, oder? Vielleicht sind ja nicht die Menschen in ihrer Geschlechtsentwicklung gestört, sondern die Gesellschaft. Ich weiß nicht mehr genau, was das Zitat war. Hat irgendwie sowas in dieser Richtung gesagt. Und dass man sich dessen einfach immer bewusst ist, dass die Menschen kommen einfach auf die Welt, die haben irgendwie so eine genetische Ausstattung und dann werden sie irgendwie eine Form von Individuum und das ist halt irgendwie so oder ein bisschen anders und das hat halt das Problem, dieses Individuum, dass es mit einer Gesellschaft konfrontiert ist, in das es sich mit seinem individuellen Sein irgendwie einfügen muss. Und die einen haben es ein bisschen einfacher und die anderen haben es ein bisschen schwerer damit.
Es gibt in der Diskussion um Geschlechter so eine Standardfrage, die immer gestellt wird, um das Thema geschlechtliche Vielfalt ad absurdum zu führen. Das ist die Frage, was ist eine Frau?
Also ich trete den Menschen ja immer gegenüber. Ich frage gar nicht, bist du jetzt Frau oder Mann? Ich gucke mir das an. Ich treffe einen Menschen und die Person heißt dann Cornelia oder Hans-Peter oder wie auch immer. Deswegen stelle ich mir eigentlich die Frage gar nicht, was ist eine Frau, weil ich einfach den Mensch als Individuum jetzt wahrnehme und darauf zugehe. Und wenn diese Frau, diese Person irgendwie sagt, ich bin eine Frau, dann sage ich, ja gut, dann bist du eine Frau. Wenn du dich als Frau fühlst, dann nehme ich dich als Frau wahr, gewissermaßen. Und das ist natürlich ein bisschen anders, als wenn ich jetzt eine biologische Studie angucke, die sich irgendwie ansieht, oder was sind irgendwie Frauen oder Männer, dann wird das in dieser Studie irgendwie definiert und sehr wahrscheinlich nehmen die dann, wenn es in die Biologie oder Medizin ist, nehmen die dann irgendwie Rückgriffe auf die Chromosomenausstattung. Dann kann ich dann auch irgendwie akzeptieren, dass das in diesem Kontext ist, dass dann wirklich die Geschlechtschromosomen, die definieren, was eine Frau und ein Mann ist. Deswegen will ich jetzt immer sagen, also diese, was ist eine Frau, das ist eine ganz nichtssagende Antwort, aber ich glaube, trifft es trotzdem am besten. Das ist immer kontextabhängig.
Gibt es noch eine Botschaft, die dir wichtig ist für unser Publikum, die ich dich nicht gefragt habe?
Einfach immer misstrauisch sein, wenn jemand kommt und sagt, die Biologie sagt oder das ist Biologie und deswegen müssen wir. Immer daran denken, dass Biologie eigentlich keine normative Funktion hat.
Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Schrottgrenze von ihrer noch nicht erschienenen 8. LP, die wird erst im Jahr 2023 erscheinen. Die heißt, das Universum ist nicht binär. Die Auskopplung Dysphorie. So, wir sprechen immer noch darüber, was gut und was schlecht lief im letzten Jahr. Und ich glaube, ein Ereignis hat uns alle ganz tief getroffen.
Ja, die Ermordung von Malte. Malte C. wurde in Münster, als er sich einsetzte für zwei Frauen, zwei Lesben, die beleidigt wurden am Rande des dortigen CSDs, wurde er geschlagen und aufgrund dieses Schlages und einem darauffolgenden Sturz ist er leider gestorben im Krankenhaus einige Tage später. Leute, ihr da draußen, merkt euch, aus euren Worten werden Taten. Alles, was ihr im Netz sagt, was ihr schreibt, das wird auf der Straße zu Taten.
Es ist ja viel diskutiert worden, welchen Anteil die Transfeindlichkeiten im Social Media hatten oder auch in den Zeitschriften. Die Emma hat sich ja besonders mit ihrer jetzt fast zwei Jahre lang dauernden Kampagne hervorgetan. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, was dort geschrieben ist und dem, was auf der Straße passiert? Der Täter gehörte ja wahrscheinlich nicht zu den Emma-Abonnenten.
Ja, sicher. Wenn immer wieder solche Dinge geschrieben und gesagt werden, wenn immer wieder Transfeindlichkeit ausgesprochen werden darf, unwidersprochen, teilweise sogar von der Justiz erlaubt, wenn überhaupt Feindlichkeit und Hass und Hetze ausgesprochen werden darf, wenn Elon Musk erlaubt, dass Menschen auf seiner Plattform unsagbare Dinge sagen dürfen und zurückgeholt werden, Amnestie bekommen und wieder dort schreiben dürfen, dann ermutigt das Leute auch auf der Straße draußen aus diesen Worten Taten werden zu lassen.
Ja, das stimmt. Für mich war persönlich der literarische Tiefpunkt das Buch Transinnen, Nein, Danke von Eva Engelken, einer Aktivistin. Ich muss zugeben, dass ich mir das weder gekauft habe, noch es gelesen habe. Da hat mir der Titel und das, was sie sonst veröffentlicht hat, schon ausreichend gereicht. Es ist wirklich unvorstellbar, was in diesem Kontext alles für Müll produziert wird.
Auch das Buch von Frau Schwarzer war doch unterirdisch. Ja. Also, ich habe es neulich in einem Buchladen in der Auslage der LGBTIQ-Bücher gefunden und habe mich gefragt, was es da zu suchen hat, und habe es dann erstmal hinter anderen Büchern versteckt. Das nächste Mal werde ich etwas mutiger sein und dort zur Buchhändlerin, zur Verkäuferin gehen und sagen, Leute, dieses Buch, wenn ihr es schon im Programm haben müsst, dann doch bitte nicht bei diesen Büchern. unter den Regenbogen fahren.
Wir hatten auch in Hamburg im ganzen Jahr schlimme und schreckliche Angriffe auf Transpersonen. Und wir waren immer wieder auch als in unserer Arbeit damit konfrontiert, mussten immer wieder Anzeigen organisieren, die von unserer LSBTI-Dienststelle aufgenommen worden sind. Leider haben wir nicht alle Taten zur Anzeige bringen können, weil manche Menschen da Berührungsängste haben oder auch Sorgen haben, dass die Taten nicht angemessen verfolgt werden. Ein besonders schrecklicher Vorfall ist ja im Vorjahr passiert, im Sommer des Jahres 2021 hier in Hamburg. Da ist unsere gute Freundin Samia brutal zusammengeschlagen worden, hatte ein Schädel-Hirn-Trauma, mehrere Gehirnblutungen und musste notoperiert werden. Sie hat sehr lange im Krankenhaus gelegen. Der Täter konnte von der Polizei ermittelt werden und im Januar des kommenden Jahres, also im Januar 2023, findet der Prozess statt. Drei Termine sind bereits angesetzt und Samia, die unter ihrem KünstlerInnennamen Sina Valentina bekannt ist, wünscht sich Unterstützung und zwar im Strafjustizgebäude Sievikingsplatz 3 findet es im Sitzungssaal 292 im ersten Stock statt. Und die Verhandlungstermine sind Dienstag, der 10. Januar von 13 bis 16 Uhr, Dienstag, der 17. Januar von 9 bis 12 Uhr und Dienstag, der 31. Januar von 13 bis 16 Uhr. Diese Termine kann man auch in den Shownotes sich ansehen. Und da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn Menschen Zeit hätten, Sina dort zu unterstützen.
Ja, kommt alle dahin, zeigt Sina, zeigt Samia, dass ihr alle an ihrer Seite seid und steht zusammen. Und ja, damit komme ich dann eigentlich auch zu dem Highlight des Jahres, eigentlich eines jeden Jahres, weil das seid ihr. Ihr alle, die ihr auf der Straße seid, die ihr da seid, die ihr in die Beratung kommt, die ihr zum Beispiel ins Checkpoint Queer oder ins MHC oder in die Selbsthilfegruppe der Hanse X-Men kommt. Ihr alle seid mein Highlight, ihr seid Helden, ihr steht zueinander, ihr unterstützt euch, ihr helft euch, ihr seid füreinander da. Macht das auch im nächsten Jahr. Ihr seid wunderbar und ich liebe euch alle. Die Grüße. Ich grüße erstaunlicherweise unsere Mütter von der Dyke Edition, Ricarda und Claudia. Ich grüße das 8. März-Bündnis Zora und Queer Amnesty International. Die Bündnisse, mit denen wir zusammen auf die Straße gegangen sind und weiterhin gehen werden. Toll, dass es euch gibt. Lia Sophia für die Liebe. Saskia Lavoe von Schrottgrenze für die tollen Jingles. Und Jeanette für das Sharepick. Danke und liebe Grüße und viel Liebe an euch alle.
Das war sie. Die sechste Sendung Hauptsache nicht Anke. Und damit geht das erste Jahr Transradio in Hamburg zu Ende.
Wir haben noch Termine für euch. Der 8. März ist der internationale feministische Kampftag. Der 12. März die Transition Awareness Day. 15. März internationaler Gender, Queer und Nonbinärtag. Und der 31. März ist der internationale Tag der Transsichtbarkeit. Die nächste Sendung, Hauptsache nicht Anke, läuft am 29. April. Und nun wünsche ich euch ein glückliches neues Jahr. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Prost Neujahr.
Guten Rutsch.